Willkommen zur Ausgabe 300 von Tabula Ludo. Ey, 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 300 Folgen.
Wir haben die 300. Folge. Wir freuen uns, dass ihr auch dieses Mal mit dabei seid. Herzlich willkommen. Mir gegenüber sitzt immer noch der vergnügte Michael.
Und mir gegenüber meine wunderbare Partnerin Jutta.
Ja, wir haben gedacht, für Folge 300 können wir nicht einfach weitermachen wie bisher und euch eine News-Folge präsentieren. Wir haben gedacht, hier ist ein Special gefordert.
Genau. Wir waren in den 20er Jahren zu Besuch. Wir sind nämlich nach Eloria gefahren in Bottrop und haben uns das gestern bei glühender Hitze, zumindest außen, angeschaut. Da werden wir gleich noch was drüber erzählen. Und haben da einen richtig coolen Fall gelöst. Und wir werden euch ein bisschen erzählen, wie Eloria funktioniert, was man da so erleben kann und ob es sich lohnt, da hinzufahren. Außerdem haben wir im zweiten Teil noch vorbereitet für euch, dass wir ein bisschen was zu erzählen, wie wir Tabula Ludo eigentlich machen. Also wie funktioniert das eigentlich, dass wir zwei Folgen die Woche machen können hier? Und was sind so die Dinge, die wir hier so bereitgestellt haben und sowas, um das überhaupt hinzukriegen? Und da werden wir ein bisschen was erzählen. Wir haben Kapitelmarken gesetzt. Das heißt, wenn ihr sagt, oh, Eloria, das interessiert uns überhaupt nicht, ja, dann könnt ihr da drüber springen. Und wenn ihr sagt, oh, der Werkstatt-Talk interessiert uns überhaupt nicht, dann könnt ihr einfach an der Stelle dann auflegen und was anderes hören. Ja, ausgerechnet heute hat es mich ein bisschen erwischt, weil ich hatte heute Morgen ein mehrstündiges Sit-in mit meinem Zahnarzt. Das war irgendwie nicht so richtig gut. Das heißt, Jutta muss mehr reden heute, bin ich der Ansicht.
Ich gebe mir Mühe. Ich werde ganz, ganz viel reden, weil ich war richtig begeistert und kann ganz viel über Eloria reden.
Ich wollte gerade sagen, warst du begeistert, dass ich beim Zahnarzt war?
Nein, das tut mir leid, dass du beim Zahnarzt warst. Ich wollte das Thema schnell übergehen, damit du keine schlechten Erinnerungen hochkochen lassen musst.
Du weißt ja, beim Zahnarzt tut es immer doppelt weh. Es tut in den Zähnen weh und es tut in der Geldbörse weh. Ne?
Genau.
Meine Mutter hat gesagt, aber für die Zähne gibt es wenigstens eine Betäubung. Naja. Gut. So, ich würde sagen, reden wir zuerst mal über Eloria. Gestern war der heißeste Tag des Jahres.
Der bisherige.
Mit 40 Grad. Also wir sind auf dem Weg nach Bottrop. Wir sind so um 12 losgefahren. Haben wir tatsächlich auf der Anzeige im Auto gesehen. 40 Grad. Das war krass. Aber ja. Wir saßen im klimatisierten Auto. Insofern war es okay.
Also ich meine, wir haben schon das ein oder andere Mal 40 Grad gehabt. Aber das war dann eher so August. Und wir sind so gerade Anfang Juli.
Genau. Wir haben übrigens keine Audioaufnahmen gemacht davon, weil das war nicht erlaubt.
Ja.
Deswegen müssen wir euch das ein bisschen was erzählen. Aber ich glaube, dass wir hätte auch keinen richtigen Sinn gemacht da. Ne?
Nein, und es wäre viel zu gefährlich gewesen, dass wir irgendwas aufgeschnappt hätten mit dem Mikrofon, was irgendwas gespoilert oder verraten hätte. Weil wir ja nicht alleine da unterwegs waren. Das ist ja gerade eine der Besonderheiten. Da gehen wir später nochmal genauer ein, dass da verschiedene Gruppen parallel an unterschiedlichen Fällen arbeiten.
Genau. Wir sind dann angekommen, die haben einen schönen großen Parkplatz vorne dran und der Weg vom Parkplatz bis zum Eingang, das war ein bisschen krass, weil das waren dann 40 Grad.
Ja, unser Auto war gut klimatisiert.
Und ich muss sagen, das hat sich angefühlt, als ob du dich in so ein Abgas-Dings von so einer Windturbine reinstellst.
So ein Abluftding von einer Klimaanlage.
Genau, das war echt krass. Aber ja. Wir hatten ein bisschen gerätselt, weil auf der Webseite steht das nicht so richtig, ob Eloria selbst klimatisiert ist. Es ist super klimatisiert, also genau. Wir sind da reingegangen und es war alles gut.
Aber vielleicht sollten wir, bevor wir über Eloria reden, einen ganz kurzen Abriss machen, was das denn, also über die Location selber, also dass das eine Zeche, eine ehemalige ist.
Ja. Go ahead.
Go ahead, ja. Also das Ganze ist in Bottrop und es handelt sich um ein altes Zechengelände, das dann eben, nachdem die Zeche geschlossen war, irgendwie neue Nutzung brauchte. Und das hat eben diese Erlebnisfabrik Eloria genutzt, um dort eben ein riesiges Event-Gelände. Es ist wieder ein bisschen warm und ich verhaspel mich. Ein Event-Gelände draus gemacht. Und die haben sich zum Main-Thema eben die 20er Jahre genommen, aber man hat halt noch den Förderturm direkt nebendran und man hat diese Backsteinbauten eben von der Zeche damals. Und das an sich, schon allein das zu sehen, ist natürlich schon mal was Besonderes. Das ist halt eben nicht irgendwie, das sind keine Container oder kein 0815-Gebäude, sondern es ist halt wirklich ein richtig echtes, altes Zechengelände.
Genau, und das Gebäude selbst, wo Eloria drin ist, ist so eine Fabrikhalle mehr oder weniger. Die ist super lang, also ich würde sagen, bestimmt so 70 Meter lang, würde ich sagen. und hat innen drin auch ein großes Atrium. Und da kommt man halt auch als erstes rein. Also wenn man reinkommt in die Gloria, ist erstmal die Anmeldung und dann hat man quasi so eine Art, ja, ich würde fast schon sagen Eventbereich, aber auch so eine kleine Bühne. Da gab es auch so einen Snackstand, der hat allerdings nur am Wochenende auf und dann gab es halt auch so Schließfächer und die üblichen Sachen, die man in so einem Escape Room halt auch hat. Ja.
Ja, und grundsätzlich ist zwar die Aussage, dass man alles mit reinnehmen darf, also auch sein Handy, aber man kriegt natürlich schon gesagt, dass man es nicht benutzen darf, weil ansonsten provoziert man ja ein Zeitslip, sag ich mal, weil man ja eben eigentlich in den 20er Jahren ist und da gab es keine Handys und dann verwirrt man die Leute und das ist nicht gut.
Genau, man muss auch keine 20er Jahre Klamotten anziehen, das ist wichtig zu wissen.
Man kann das
man
aber
Man kann
tun.
Das aber machen und das ist natürlich für die Stimmung deutlich besser und deutlich cooler,
ja,
wenn man das macht. Ne?
Wenn es nicht so furchtbar heiß gewesen wäre und ich mich früher hätte drum kümmern können, hätte ich vielleicht was Adäquates gehabt, aber mein Kleiderschrank hat nichts hergegeben. Und ich wollte mich da auch nicht in irgendwelche Kostüme schmeißen.
So, es gibt zwei Arten, wie man Eloria besuchen kann. Einmal mit sogenannten Side-Tickets und einmal mit Missionen. Das müsst ihr euch so vorstellen, Missionen sind im Wesentlichen wie Escape-Room-Szenarien. Ja? Also da gibt es auch verschiedene Themen mit verschiedenen Stories. Wir haben halt genauso eine Mission gemacht. Und das hat dann halt eine Background-Story. Und da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf, wie das Ganze funktioniert. Und dann gibt es aber noch die Side-Tickets. Da das ja so eine Art Simulation einer Stadt oder eines Straßenzugs, das ist ein Straßenzug in den 20er Jahren ist, kann man auch einfach nur so durchlaufen, ja, und einfach diese Stimmung auf sich wirken lassen und kann nebenbei halt noch weitere Rätsel lösen, die da überall in diesem Gelände drin sind. Da gibt es, das hat man auch gesehen, da gab es halt so Wandplakate mit vermissten Personen zum Beispiel.
Da war eine Litfaßsäule, wo eben ganz viele Plakate draufgeklebt waren, wo mit Sicherheit Dinge drin versteckt waren.
Genau.
Und was aber eben hier den Mehrwert oder dieses Besondere ist, dass du halt diese Schausteller hast, die du halt auch anquatschen kannst und sagen kannst, hast du einen Auftrag für mich oder kann ich irgendwas für dich erledigen?
Genau, das sind also Leute, die dazugehören und die sind halt in den Läden drin zum Beispiel oder die laufen einfach nur rum. Es war jetzt, wir hatten ja so eine Mission, das heißt, da war höchstwahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass die Zeittickets getrennt sind von den Missionen, weil bei den Zeittickets werden wahrscheinlich mehr von diesen Schauspielern da sein. Da war jetzt die Besatzung im Wesentlichen damit beschäftigt, die einzelnen Gruppen sozusagen durchzuleiten und auch verschiedene Rollen anzunehmen unter
Umständen. Wir sind uns ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob wir schon alles gesehen haben, weil, also wir hatten den Eindruck, dass es vielleicht noch Nachbarräume gibt, in die man dann vielleicht über andere Wege hineinkommt, je nachdem, was man gebucht hat. Insofern, vielleicht ist dieser eine Straßenzug, den wir da gesehen haben, gar nicht alles gewesen.
Gut, aber fangen wir erstmal am Anfang an.
Ja.
Man wartet halt auf seine Startzeit und das macht man in diesem Atrium. Und irgendwann kommt dann ein persönlicher Betreuer. Das ist dann tatsächlich ein Schauspieler oder
bei
eine Schauspielerin.
Bei den Missionen ist das so, genau. Da kriegt man einen Betreuer.
Und der kommt dann und der leitet die Story ein. Der ist von Minute 1 in Character. Ja?
Ja.
Und man bekommt auch tatsächlich noch eine Background-Story, warum man da jetzt aus dem 21. Jahrhundert in diese 20er-Jahre-Welt geht. Da gibt es halt, ich glaube, es gibt verschiedene Background-Stories, es gibt irgendwie mit Zeitreise, es gibt irgendwie mit, wir haben eine Simulation geschaffen und so. Ja, und dann geht man in Anführungszeichen, Simulation rein, die Tür geht auf und man befindet sich dann in diesem Straßenzug. Der Straßenzug hat verschiedene Läden und verschiedene Etablissements, sag ich jetzt mal, ja,
ja,
in die man auch reingehen kann. Es gibt auch welche, in die man nicht einfach so reingehen kann. Da kommt man nur rein, wenn man in der Story an einem bestimmten Punkt erreicht hat.
Ja, oder wenn man eben irgendein Mechanismus, sage ich jetzt mal grob, gefunden hat,
genau,
um was zu öffnen.
Und alle diese Räume, die quasi von der Hauptstraße abgehen, sind halt analog zu so einer Straße in den 20er Jahren. Also es gibt halt eine Polizeistation, da ist auch nebendran so ein kleines Gefängnis mit so Zellen. Dann gibt es eine Pfandleihe, dann gibt es irgendwie
ein Modegeschäft,
genau. Es gibt einen Gemüseladen.
Es gibt die Redaktion von einer Wochenzeitung,
genau,
wo man dann ins Archiv einsehen kann.
Und wenn man in eine von diesen Läden reingeht, fühlt man so ein bisschen Escape Room Vibes, weil das sieht dann so aus wie so ein Escape Room, ja, den man irgendwie quasi machen kann. Und das ist auch tatsächlich so. Wir haben am Anfang direkt, sind wir irgendwo hingeschickt worden, sind wir dann rein und dann waren wir in diesem Laden drin. Ja.
Ja, wobei es sich schon so ein bisschen anders angefühlt hat, weil du hast halt so vage gesagt bekommen, ja, gucken Sie doch mal da und da vorbei und schauen Sie mal, ob Sie da was finden, so mehr oder weniger. Ich will nicht zu viel spoilern. Und dann sind wir da reingegangen und hat sich schon so ein bisschen, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, illegal angefühlt.
Ja, weil keiner da war, ne?
Weil du halt, also bei einem Escape Room ist ja jemand da und der schickt dich, also der bringt dich quasi in den Raum oder setzt dich vor der Tür ab und sagt, da gehen Sie jetzt rein, das ist Ihr Escape Room.
Ja.
Und da war es halt tatsächlich so, du wusstest teilweise gar nicht, jetzt zum Beispiel die Polizeistation war in unserer Story jetzt nicht so entscheidend. Muss ich hier was tun? Gehe ich da jetzt rein? Was passiert, wenn ich jetzt da reingehe?
Ja, man muss ein bisschen,
ist da irgendwer?
Man muss ein bisschen die Angst verlieren, einfach mal durch den Tresen durchzugehen bei der Polizeistation. Einfach mal zu gucken, was hinten alles im Schrank rumliegt. Alles, was da drin ist, was nicht abgeschlossen oder zu ist, gehört zu dieser Simulation und kann irgendwie relevant sein.
Ja.
Wir sind dann auch am Anfang gleich in so ein, können wir mal sagen, so ein Privatdetektivbüro reingegangen und der war halt nicht da. Ja?
Mhm.
Ich gehe davon aus, dass in den Zeittickets da unter Umständen auch Leute drin sind, die, ja, mit denen man reden kann. Und in dem Fall war das halt quasi ein Büro. Wir haben einfach das Büro durchwühlt.
Ich habe eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass der Dude reinkommt und sagt, was machen Sie denn hier?
Ja, das kam auch tatsächlich einmal. Ne? Also wir hatten einmal, und das ist auch so eine Interaktion mit den Schauspielern, die da rumlaufen. Also es gab auch durchaus so Situationen, wo wir halt schon etwas weiter in der Story waren, wo dann plötzlich jemand reinkam und sagte, was macht ihr denn hier? Ja, und das hat aber dann zur Story gehört. Und dann wurde dann ein nächster Teil mit eingeleitet. Also die haben sich ja schon viel Gedanken gemacht. Das Ganze wirkt so ein bisschen, also wenn du so einen Schritt zurücktrittst, wie ein riesiger Escape Room. Ja,
absolut.
Ein riesiger Escape Room, bei dem du auch Sachen von einer Stelle zur anderen tragen musst und wo mehrere Gruppen gleichzeitig verschiedene Rätsel lösen.
Ja.
So kann man sich das ungefähr vorstellen. Ja, also man läuft quasi in den einen Laden rein, findet irgendeinen Hinweis, dann findet man hier irgendwie zum Beispiel irgendeinen Pfandleihschein oder sowas, dann denkt man sich, okay, dann gehe ich mal die Pfandleihe und hol mir das mal. Dann musst du das allerdings selbst suchen in der Pfandleihe. Ja?
Weil gerade keiner da ist, der einem hilft.
Das heißt, man muss da irgendwie die Pfandleihe mehr oder weniger.
Aber wir fangen jetzt an, zu viel zu erzählen.
Ja, also wir wollen ja nicht spoilern.
Ja.
Und dann gibt es noch so Geheimgänge hinten. Also wir haben irgendwie in einem Gemüseladen gibt es irgendwie so einen Hinterhof, über den man gehen kann und so. Und es gibt auch so ein kleines Speakeasy. Ja.
Ja, also man muss schon eben dann auch mal den Mut haben zu sagen, okay, das sieht jetzt hier aus wie ein Durchgang, der jetzt nicht sonderlich relevant ist, aber solange da nicht Notausgang dran steht oder explizit Durchgang verboten, darf man da überall durchgehen.
Genau.
Und dann sollte man das auch tun, um eben alles zu sehen und zu finden.
Und das ist tatsächlich, das hat mich ein bisschen Überwindung gekostet, weil man muss tatsächlich rumschnüffeln.
Ja.
Am Anfang habe ich gedacht, so, kann man da hinten in diesen Gang reingehen? Das sieht irgendwie so dunkel aus und so. Ja, sieht irgendwie aus, ob man da nicht reingehen sollte. Und dann zack, rein, hat man was Neues gefunden.
Ja, ja. Also es war für mich, finde ich, nochmal deutlich immersiver, als wenn du jetzt einfach nur einen Escape Room mit einer guten Story hast. Da haben wir auch schon ein paar gehabt, die waren auch cool. Aber dadurch, dass du halt eben nicht diesen Spieleüberwacher in der Form hast, wie in so einem Escape Room, der dir entweder dann, wenn du nicht weiterkommst, per Lautsprecher oder per Bildschirmtext irgendwie dann die Tipps gibst, sondern du halt wirklich in dieser Welt mehr oder weniger auf dich und eben deinen Ansprechpartner zurückgeworfen bist, läufst du halt rum und fragst Leute, wenn du nicht weiter weißt.
Ja.
Und die wissen natürlich, die kennen alle die Storys und die wissen natürlich, wie sie dir weiterhelfen, ohne dir eben zu sagen, ja, mach das und das.
Ja, und die geben dir dann auch unter Umständen ein paar von diesen Sidequests, nenne ich jetzt mal, die man in deinem freien Spiel auch machen kann. Ich habe hier irgendwie eine Bestellung für Gemüse, aber ich kriege die irgendwie nicht zusammen, kannst du uns mal helfen da?
Ja.
Ja, oder es gibt auch tatsächlich irgendwie ein Währungssystem, das haben wir jetzt nicht gesehen, weil wir nicht in diesen Zeittickets drin waren. Also es gibt auch die Möglichkeit, Arbeiten zu erledigen und dafür bekommt man dann quasi In-Game-Geld.
Und dann kann man sich In-Game ein Getränk kaufen.
Genau, oder halt irgendwelche Stückelkram sozusagen.
Ja, oder also das wurde uns erzählt, unter Umständen vielleicht den Polizisten bestechen, damit er jemanden verhaftet.
Genau, also da gibt es noch einiges zu sehen, glaube ich, mit diesen Zeittickets. Ich fand das wirklich gut, vor allen Dingen, weil im Gegensatz zu vielen anderen Escape Rooms ist es halt nicht so eine Art, wir werden irgendwie in einen Raum geworfen und wir müssen einfach Rätsel lösen und irgendwann geht die Tür auf, sondern es hatte eine konsistente, durchgehende, auch spannende Story, die auch wirklich gut rübergebracht war.
Es war mehr so ein bisschen, gerade eben auch, weil die Mission so angelegt war, wie so ein Kriminalfall, den man löst.
Ja,
man befragt Leute.
Es hatte auch eine gute Prise Rollenspiel, sag ich jetzt mal. Ja,
das kommt dazu, das ist etwas, das man sich bewusst machen muss, dass da eben Schausteller sind und die hoffen natürlich, ich meine, die kommen wahrscheinlich auch damit klar, wenn da so die super stummen die alles mit Ja und Nein und Weiß nicht beantworten und ansonsten sehr still sind. Aber die blühen natürlich richtig auf, wenn sie einen wenn sie Besucher haben, die mitgehen und mitimprovisieren und dann eben so eine Frage gestellt bekommen: Ja, haben Sie überhaupt die Sicherheitsfreigabe? Und wir sagen natürlich: Ja, klar haben wir die Sicherheitsfreigabe. Und dann merkst du, wie das rumgedruckt wird: Ja, ja, also Sie haben die Stufe 5. Und dann kannst du dir natürlich überlegen: Sage ich jetzt, ja, ich habe die Stufe 5? Oder wie ich das gemacht habe: Wie Stufe 5? Nein, nein, wir haben die höchste Freigabestufe. Wir sind auf Beta 10.
Ja, also es bringt noch mal deutlich mehr Wert, wenn man da ein bisschen mitgeht. Ja? Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch Gruppen gibt, die überhaupt nicht mitgehen, wo dann irgendwie der Schauspieler die ganze Zeit den Hampelmann macht sozusagen. Das ist, glaube ich, gar nicht so toll. Also wenn ihr da reingeht, dann stellt euch darauf ein, dass ihr so ein bisschen mit Rollen spielen müsst.
Ja, oder aber macht es wie Michael und die anderen in meiner Gruppe. Die haben sich relativ weit zurückgelehnt und gesagt: Ach, Jutta macht das doch alles so toll. Wir lassen das einfach alles Jutta machen und genießen die Show.
Genau.
Ja. Also ihr solltet zumindest einen in der Gruppe haben, der da auch Spaß dran hat. Ich meine, man kann das ja auch, wenn man keinen Spaß dran hat, aber mir macht es dann halt auch Spaß, da so mitzugehen. Ja. Und ich finde, davon hat das unheimlich gewonnen, dass ich da mitgeactet habe und mich da voll drauf eingelassen habe.
Ja. Die Rätsel selbst sind teilweise halt in dieses Setting mit eingebaut. Also man muss Sachen von da nach da tragen und dem geben oder sowas.
Ja, man hat das Klassische, ich muss halt auch mal ein Zahlenschloss aufmachen oder ich finde irgendwo einen Schlüssel und muss dann das Schloss dazu finden.
Gemischt mit so klassischen Escape-Room-Sachen. Ja? Ja. Also irgendwie die Schalter in der richtigen Reihenfolge drücken, die richtigen Sachen zusammensetzen und so. Ja?
Dinge irgendwie über Flächen bewegen oder was auch immer.
Was ich auch noch ziemlich cool fand, war in unserem Fall war es so, dass wir am Anfang aufgeteilt wurden in zwei Gruppen und wir dann quasi getrennt voneinander angefangen haben. Und das Lustige ist halt, man läuft sich halt auch die ganze Zeit über den Weg, ne, und kann auch mal so ein bisschen Informationen austauschen. Und in der Mitte der Story führt sich das Ganze aber wieder zusammen. Das heißt, in der Mitte der Story gibt es dann auch mal einen Geheimrat sozusagen. Ja,
ja, dann wird dann ausgetauscht, was haben die anderen rausgefunden, wo stecken sie, was gibt es für Hinweise. Dann muss man vielleicht, die einen haben irgendwie einen Namen gehört, den haben wir auch gehört. Und da muss man dann Schlussfolgerungen treffen. Ja. Und das fand ich auch super. Und vor allen Dingen, das fand ich halt noch einen spannenden Aspekt, man hat da natürlich hinterher auch viel mehr zu reden, als wenn alle überall dabei gewesen sind.
Ja. Und das Ganze wird halt gesteuert von dem Schauspieler, der Schauspielerin, dem Host.
Ja, ich sag jetzt einfach mal dem Auftraggeber.
Genau, und das ist sozusagen essentiell dabei. Der hält das alles zusammen. Und ich glaube, der sorgt damit auch so ein bisschen, dass das im Zeitrahmen bleibt. Also es gibt einen vorgegebenen Zeitrahmen. Ja, und wir haben den exakt getroffen. Also wir waren nach 2 Stunden fertig und es war perfekt. Und
ja, zwischendurch hatten zwei von uns den Eindruck, dass wir ein bisschen viel absichtlich nochmal hin und her geschickt wurden. Wahrscheinlich waren wir ein bisschen zu schnell und dann mussten wir ein bisschen Zeit nochmal kaputt machen.
Aber wir haben auch Räume gefunden, wo wir halt erst durch bestimmte Dinge rein durften oder rein konnten, wo ich gerne noch ein bisschen weiter geguckt hätte, aber da sind wir direkt wieder rausgescheucht worden, als dann die Story weiterging.
Ja.
Ja, und da hat man auch gemerkt, da ist noch was zu drin, das dran zu erleben, da ist noch mehr Zeug drin.
Da ist vielleicht noch ein anderer Fall mit drin, vielleicht der Teil 2, der uns noch fehlt.
Außerdem gibt es anscheinend auch noch weitere Räume da drin, weil es gibt auch noch Escape Rooms, die wir jetzt nicht gesehen haben. Es gibt auch noch so einzelne Escape Rooms in Elloria. Und wir haben auch, als wir in diesem Raum, in so einem Briefing, in so einem Hauptquartier gesessen haben, da haben wir irgendwie immer solche Schreie gehört, wie als ob einer von irgendeinem Balkon runterfällt oder so.
Ja, oder was ganz Schreckliches sieht oder ganz schlimme Schmerzen erleiden muss.
Und das war irgendwie nicht in unserem Teil von Elloria. Ja. Da muss also irgendwas anderes noch geben.
Das klang so, als ob es zwar schon noch im Gebäude ist, aber halt nicht direkt links und rechts von uns, sondern ein Stückchen weiter weg.
Also was ihr aber auch wissen solltet, ist, also die auf der Webseite verkauft ihr das ein bisschen, dass es eine ganze Stadt ist. Es ist nicht wirklich eine ganze Stadt, es ist quasi ein Straßenzug. Ja,
ja, aber das ist jetzt wieder auch das, ne? Wir haben jetzt diesen einen Straßenzug gesehen. Mhm. Wenn du jetzt, ich sag mal, alles dir anguckst, ist es dann vielleicht doch die ganze Stadt.
Ja, ich weiß
also nicht. Also ich meine, gut, eine ganze Stadt, aber vielleicht zumindest ein Stadtviertel.
Ja, also da gibt es auf jeden Fall genug zu sehen, sag ich jetzt mal. Ja? Also man muss sich nicht langweilen.
Ja, ich meine, andererseits wäre es jetzt natürlich auch, wenn das jetzt ein Riesengelände wäre, wo du erstmal irgendwie von der Pfandleihe zur Bibliothek irgendwie 20 Minuten laufen müsstest, dann würde das Zeitmanagement ja auch nicht mehr funktionieren.
Also im Fazit, ich finde das ein super Take mit dem Escape-Room-Genre sozusagen. Da haben sie sich wirklich ein Übel gemacht und man sieht auch, dass da viel Liebe reingeflossen ist.
Man merkt auch, dass die Schausteller wirklich Spaß haben an dem, was sie tun.
Ja. Ja, also das hat sich auf jeden Fall gelohnt und es ist auch nicht wesentlich teurer als ein normaler, guter Escape Room, würde ich sagen.
Ja, nee, das geht.
Das geht also, schon, ne?
Was ich auch sehr spannend fand, war, also den wir gespielt haben, dadurch, dass der dann ja in zwei Gruppen aufgeteilt wird, kannst du den mit bis zu 12 Leuten spielen, was ja auch eine interessante Geschichte ist, dass du da eben auch mit größeren Gruppen gehen kannst, weil die meisten Escape Rooms sind ja klassisch irgendwo maximal bis 6. Oder aber dann hast du halt dieses Thema, dass es zwei gleiche Escape Rooms gibt und dann findet so ein Wettbewerb statt. Dann kannst du manchmal auch mit 10 oder 12 Leuten da antreten. Aber hier hast du wirklich diese eine Mission, die du mit 12 Leuten spielen kannst. Das finde ich auch cool.
Ja. Und es gibt noch andere Veranstaltungen da drin. Es gibt also noch solche Partys da drin, weil da gibt es ja halt dieses Speakeasy. Und da finden so 20er-Jahre-Partys statt. Das fände ich, glaube ich, auch mal ganz interessant, auch wenn das Big Easy relativ klein ist. Also viele Leute können sie da nicht reinlassen.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es da nicht noch noch was anderes gibt.
Ja.
Oder ob die Party dann oben in der Bar, die wir auch gesehen haben, stattfindet.
Vielleicht, ja.
Auf jeden Fall habe ich gesehen, es gibt irgendwie ein Neujahrsfest, es gibt eine Halloween-Party, es gibt auch eine Kinder-Halloween-Party. Bei der Halloween-Party gab es auch noch die Unterscheidung zwischen bis ab 16 und für Erwachsene oder irgendwie sowas. Hat wahrscheinlich was mit dem Alkoholausschank zu tun. Ja, und es gibt dort auch einen Outdoor-Escape-Room, habe ich gelesen. Den haben wir jetzt selber nicht gesehen, weil wir wollten ja auch nicht raus. Es war ja viel zu heiß und später hat es geschüttet wie Sau. Also rausgehen wollten wir nicht. Aber grundsätzlich gibt es da eben auch Outdoor-Aktivitäten und da gibt es auch Team-Events, die man da machen kann in dieser Welt.
Ja, auf jeden Fall war das eine tolle Idee, das zu machen. Und wenn ihr da irgendwie Lust drauf habt und in der Nähe von Bottrop seid oder da einfacher hinkommt, dann können wir das nur empfehlen. Wer Escape Room-Fan ist, sollte sich das tatsächlich mal anschauen. Das ist wirklich, wirklich schön.
Ja, und wir haben jetzt, glaube ich, den einen Mitspieler, der war zum allerersten Mal in einem Escape Room. Ich glaube, der wird in anderen Escape Rooms Schwierigkeiten haben, weil ist nicht so cool wie Eloria.
Ja, ja, ich fürchte, da müssen wir dann mit dem mal gehen dann. Gut. Wunderbar. Ich würde sagen, dann kommen wir mal zu unserem zweiten Teil, nämlich unserem kleinen Werkstattbericht. Ja, wie entsteht eigentlich so eine Tabula Ludo-Episode? Wir machen ja 2 Folgen pro Woche im Moment. Ja, das war ursprünglich auch gar nicht so geplant. Wir wollten eigentlich immer nur eine Folge pro Woche machen. Aber wir hatten in dieser einen Folge halt die News und auch das Review des Spiels der Woche sozusagen. Und durch Feedback von euch auch haben wir dann erfahren, ja, es gibt irgendwie Leute, die wollen eher nur die News hören, es gibt Leute, die wollen eher nur die Reviews hören und vielleicht spalten wir das einfach auf.
Ja, und es hatte natürlich auch den Effekt dadurch, dass wir News und Review in einem großen Podcast zusammengefasst haben, wie das Wort groß schon sagt, wurden die Folgen dadurch dann halt auch sehr lang.
Genau.
Und das war auch so ein Punkt, wo viele von euch gesagt hatten, boah, die Folgen sind uns zu lang. Und dann war halt so der Vorschlag, vielleicht könntet ihr das in 2 Themenblöcke splitten, dann ist eine Folge halt kürzer und dann auch noch themenspezifischer, sodass man sich dann überlegen kann, will ich jetzt gerade ein Review hören, will ich vielleicht gerade dieses Review nicht hören, dann höre ich mir halt nur die News in dieser Woche an und dadurch habt ihr mehr Flexibilität bekommen und wir haben halt 2 Folgen pro Woche jetzt.
Genau. So, wie machen wir das? Wenn eine neue Folge ansteht und wir eine neue Folge planen, meistens
also
ist es
immer.
So, also immer, ja. Meistens ist es so, dass wir die Review-Folge ein bisschen langfristiger vorplanen. Da wissen wir also unter Umständen schon, was in den nächsten Wochen so passiert, weil wir die Spiele ja auch ausprobieren müssen und auch testen müssen.
Ja, also immer dann, wenn wir was Spannendes spielen, sagen wir eigentlich schon, na, da müssen wir ein Review zu machen und dann kommt das auf die Liste, hier muss ein Review für gemacht werden.
Genau. Und bei den News-Folgen, da sind wir logischerweise ein bisschen dynamischer. Da stellen wir dann quasi in der Woche, die zu dieser News-Folge hinführt, diese News zusammen. Das passiert in den meisten Fällen so, dass ich halt Quellen lese. Ja, ich lese halt Pressemitteilungen von Verlagen, ich lese Newsletter von Verlagen. Es gibt auch ganz viel so Presse-Newsletter von den Verlagen.
Ja, und hin und wieder kriegt er dann von mir so von der Seite so eine Signal-Nachricht geschickt. Hier, guck mal, habe ich gesehen, pack das mal in die News.
Genau, Jutta arbeitet nicht an den Dokumenten, an denen ich arbeite. Und das hat keinen wirklichen Grund. Jutta schickt mal mir die Sachen, damit ich sie dann manuell in unser Ablaufplan reinpacke. Ja, ich habe dann halt so ein Notizdokument mehr oder weniger, wo ich einfach Sachen rein cut and paste, ja, und mir dann auch die entsprechenden Adressen suche, die ihr dann in den Shownotes wiederfindet. Und dann kurz vor der Folge mache ich mir dann auch die Kapitelbilder dafür. Und das Ganze wandert dann in ein Google-Doc. Also in so ein Online-Dokument, was mehrere Leute gleichzeitig bearbeiten können. Da kann dann Jutta auch drauf zugreifen, kann das lesen und auch bearbeiten. Und dieses Dokument wird erstellt durch ein Formular, was wir gebaut haben oder was ich gebaut habe. Das heißt, wir erstellen dieses Dokument gar nicht manuell, sondern ich habe so ein Frageformular mehr oder weniger. Was ist die Nummer der Folge? Was ist der Titel der Folge? Was ist der Kurzinhalt der Folge? Das ist dann dieser Abstract, den ihr auch immer in den Podcast-Playern seht. Und dann erstellt hinten dran im Hintergrund ein Skript quasi das Verzeichnis auf unserem Google Drive und erstellt das Dokument. Kopiert die ganzen Informationen in das Dokument rein, erstellt bei unserem Podcast-Hoster auch schon die Folge, sodass wir nur noch das Audio hochladen können müssen und macht so ein paar Sachen halt zwischendurch. Ja. Also so ein paar, tut auch die Bilder schon zusammensetzen. Also zum Beispiel das Bild, was ihr in den Podcast-Playern seht, das wird automatisch generiert aus so einem Rahmen und aus dem Bild, was ich dann für diese Folge ausgesucht habe. Das wird dann automatisch zusammengesetzt und einfach in dieses Verzeichnis reingetan. Und das funktioniert eigentlich alles im Wesentlichen automatisiert, weil ich mir gedacht habe, alles, was ich die ganze Zeit immer wieder machen muss, jede Woche, ja, kann ich auch irgendwie durch ein Skript ersetzen. Und dann habe ich das halt gebastelt. Gut, ich habe jetzt auch die entsprechenden Skills dafür, ich aus der IT-Branche komme. Das heißt, für mich war das relativ einfach und einfach mal so eine Fingerübung, das übers Wochenende so zu basteln. Aber das macht die Arbeit einfach extrem viel effizienter, weil ich muss halt nicht jedes Mal wie am Anfang in unser Drive reingehen, Verzeichnis anlegen, Dokument anlegen, die Sachen da rein kopieren, manuell und so. Das geht quasi alles über dieses Formular, über das Skript, was da im Hintergrund läuft. Ja, und dann sammeln wir die, meistens wird das ein paar Tage vorher gemacht für die News-Folge. Ja, und dann sammeln wir halt noch weiter News in diesem Dokument drin, immer mit Link und der Überschrift, die auch, das ist genau das, was ihr dann in den Shownotes seht. Und wenn dann der Tag der Aufnahme ist, also zum Beispiel heute, ja, dann holen wir quasi dieses Dokument raus, reden nochmal kurz drüber, gehen nochmal den Ablaufplan durch und gucken uns auch nochmal, wenn da Artikel drin sind, verlinkt zum Beispiel, nochmal Dinge an, machen auch uns Notizen, die kommen auch in dieses Dokument. Also meistens ist unser Dokument relativ lang sogar, weil da relativ viele Notizen zu jedem einzelnen Punkt drin sind. Und dann springen wir in die Folge und reden die ganze Zeit irgendwelchen Quatsch und und reden dann über die Sachen, die da in diesem Dokument drinstehen.
Genau.
Ja, und wie wir das Ganze machen, ich rede vielleicht erst nochmal über die Review-Folgen, weil die sind ein bisschen anders. Die Review-Folgen, die beinhalten ja keine News, ja, sondern da reden wir, da sind im Prinzip zwei Komponenten drin, die gemacht werden müssen. Einmal die Spielregeln, die Spielregelbeschreibung, die wir vorlesen, und einmal dieses kleine Hörspiel am Anfang, ja. Das entsteht einfach so spontan, sage ich jetzt mal. Ja, bei diesen Regeln, da versuche ich meistens irgendwie Sachen zu nehmen, die vom Publisher kommen, also so die erste Seite der Anleitung zum Beispiel. Und wenn da halt nichts Verwertbares ist, schreibe ich auch selbst was dazu, ja, und versuche das irgendwie ein bisschen zusammenzufassen.
Locker, flockig klingen, genau, zu lassen, genau. Und eben nicht, wir machen jetzt hier dröges Regelerklären.
Genau, und ihr wisst gar nicht, wie viele Versprecher wir dabei rausfiltern und rausschneiden hinterher noch. Ja, und wie viel wir bei Jutta niesen und alles Mögliche rausschneiden müssen. Und, oh, ich habe jetzt noch mal Durst. Ich muss mir noch mal so eine Literflasche Cola holen, die ich hier wegpumpe. Das müssen wir alles rausschneiden und das ist dann meine Aufgabe später. Ja, und dann dieses Hörspiel-Stückchen, das ist auch so spontane Intuition. Ich bin da ehrlich gesagt ziemlich überrascht, dass mir da jede Woche irgendwas einfällt zu.
Ja, also wie ihr hoffentlich gemerkt habt, ist immer das Spiel, das wir rezensieren, quasi der Aufhänger, wo wir dann eben sagen, okay, was ist an dem Spiel Besonderes und was könnte man jetzt für eine Story draus machen?
Genau, was für bizarre Sachen sind denn in diesem Spiel? Wie beispielsweise bei Scarabrae, dass da wirklich einem 16 verschiedene Tütchen mit Holzteilen entgegenfallen.
Mit Ressourcen entgegenkommen, ja. Und dann halt versucht er halt auch immer so ein bisschen Witz mit reinzubringen und ich bin immer die Böse, und die Kritische und die sagt, was machst du denn da? Und oh, das kann doch jetzt nicht sein.
Tja.
Ich hoffe, du siehst mich im Rest des Lebens nicht auch so.
Nein, das tue ich natürlich nicht. So, und dann nehmen wir das halt auf und wir nehmen meistens tatsächlich genauso auf, wie ihr es auch hört. Also wir nehmen das Hörspielstückchen zuerst auf, dann nehmen wir die Intros auf und dann die Rezension selbst.
Ja, wo man nicht verschweigen darf, dass auch dieser Intro-Text, um was es in der Folge geht, den bereitest du ja auch jedes Mal vor.
Ja, da wird auch, das ist Teil des Formulars. Ne?
Ja.
So, und wir sitzen in unserem kleinen Aufnahmestudio hier. Das ist
Face-to-Face.
Face-to-Face, das ist in unserer Wohnung. Da haben wir quasi einen Raum übrig gehabt. Das wäre jetzt eigentlich so ein Abstellraum geworden, würde ich sagen.
Nein, dies ist unsere Bibliothek, genau. Und unser Studio.
Ich sag's mal so, es ist unser Abstellraum für Bücher, denn hier rechts und links von uns sind so zwei riesige Kallaxe mit Büchern.
Ja? Ich sagte doch bereits, es nennt sich Bibliothek.
Genau. Und das hat den schönen Nebeneffekt, dass das einen extrem guten Sound liefert, weil es halt nichts durch die Bücher.
Ja, wir haben halt eine gute Schalldämmung.
Genau. Und dann haben wir so einen kleinen Schreibtisch reingebaut, so den kleinsten Schreibtisch, den man bei IKEA kaufen konnte, glaube ich. Der ist auch direkt an diesem Kallax festgemacht. Und da haben wir halt unsere zwei Mikrofone. Wir haben hier ein Notebook stehen, wo wir dann aufnehmen und auch schneiden. Und wir haben hier unseren Rodecaster. Ich glaube, der Rodecaster hier, das ist so ein Mixer, wo wir halt die Mikrofone reingehen lassen und der dann das fertige Audio quasi an den Notebook schickt. Und dort
ja, und wo du dann eben auch Soundeffekte unter Umständen oder eben unseren Intro-Trailer einspielen kannst.
Die ich jetzt nicht ausprobieren kann, weil dafür haben wir keine Spur gerade konfiguriert.
Ja, und du kannst natürlich auch die Räusper-Taste drücken oder dir eine Markierung setzen. Oh, Jutta hat schon wieder genießt, da muss ich rumschnibbeln.
Ja, also ich kann jetzt mal hier sowas so. Crickets.
Oh, wir haben eine Grille.
Ja. Oder hier, wenn wir was Schönes gesagt haben.
Danke, danke, danke.
Ja, also solche Sachen können wir halt machen, ne? Und wir können auch, da weiß ich gar nicht, ob das wirklich funktioniert. Das habe ich jetzt versucht zum ersten Mal. Ich kann hier irgendwie so Voice-Changer machen.
Hallo, hallo, hört ihr uns jetzt in einer anderen Sprache? Also weiß nicht, hat es nicht geklappt.
Also bei mir kommt es auf jeden Fall an.
Okay, dann geht das wahrscheinlich. Aber schalten wir wieder ab, sonst werden die Leute nervös.
Solchen Quatsch kann man hiermit machen. Das sind aber so Funktionen, die man wirklich nie benutzt. Also habt ihr wahrscheinlich bei uns auch noch nie gehört.
Ja, also ein, zwei Fälle, wo wir vielleicht mal irgendwie einen Gag mitgemacht haben. Aber im Großen und Ganzen benutzt du es halt tatsächlich nur, um dir die Markierung zu setzen. Wo fängt das nächste Kapitel an, um den Kapitelmarker dahin zu packen.
Genau.
Oder hier muss ich was rausschnibbeln, weil wieder irgendwie ein Hintergrundgeräusch war.
Und es sind quasi drei Funktionen, die ich an diesem Mixer benutze. Ich verwende auch nichts an diesen Reglern für die Lautstärke hier. Das ist alles so eingestellt, dass es funktioniert. Wir haben unsere Musik hier drauf für die drei Folgenvarianten, also für Standard und für
Special-Folge und Review.
Das können wir darüber abrufen. Das heißt, das, was ihr da am Anfang hört, wird nicht reingeschnitten, sondern wir sitzen hier quasi schon und drücken hier aufs Knöpfchen, wie bei einem Radiosender und fahren einfach diese Musik ab.
Ich muss ja gestehen, ich führe immer ein kleines Tänzchen im Geist auf.
Stimmt. Und was es hier auch gibt, und das sind die zwei anderen Funktionen, es gibt noch halt, ich kann noch hier mit einer Taste, kann ich ein Kapitel setzen. Das sind dann die Kapitelmarken, die ihr auch seht in eurem Podcast-Player. Oder ich kann halt so eine Edit-Marke setzen, wenn Jutta mal wieder Getränke holen muss, damit ich weiß, wo ich hinterher was rausschneiden muss.
Oder gehustet habe.
Genau.
Oder wenn du dich versprochen hast beim Vorlesen des Regeldings.
Ansonsten haben wir hier unsere zwei Mikrofone und bei diesen Mikrofonen, falls ihr da auch in dieses Podcast-Game mit einsteigen wollt, gebt nicht so viel Geld für die Mikrofone aus. Also wir haben ja am Anfang wirklich eine Menge Fehlkäufe gemacht und wenn ihr das vielleicht, also ihr hört es ja gerade, ja, Juttas Mikrofon hat 5-mal weniger gekostet als mein Mikrofon.
Ja, Michael musste natürlich hier so dieses Premium-Mikrofon haben, das den Markennamen trägt und Tralalum und dann hat er irgendwo gesehen, dieses andere Mikrofon soll genauso gut sein. Hat er gesagt, bevor ich noch so ein zweites Premium-Ding kaufe, versuchen wir es damit. Ja. Und das tut dasselbe.
Und Juttas Mikrofon ist super und es ist halt echt günstig. Ja. Und ich glaube, das, was ich benutze hier, ja gut, wir haben es halt jetzt, dann benutzen wir es auch, ja, aber ich würde es nicht nochmal kaufen.
Ja.
Ja, und dann gehen wir an den Schnitt. Der Schnitt dauert dann nochmal so eine Stunde bis zwei ungefähr, je nachdem, wie aufwendig das Hörspiel ist. Das Hörspiel treibt das Ganze eigentlich, weil da sind auch Soundeffekte drin, dann muss ich die einzelnen Sachen schneiden und sowas. Dann muss ich auch das Timing ein bisschen verändern. Also wenn ihr da das Hörspiel am Anfang hört zum Beispiel, in den allermeisten Fällen ist das zwar genauso aufgenommen, wie wir es da auch abspielen, aber mit viel mehr Pausen. Das heißt, ich rede einen Satz, dann kommt Jutta dran mit einem Satz und unter Umständen ist da halt eine halbe Sekunde zu viel Pause, sodass ich nicht mehr harmonisch anhört.
Ja, weil man ja dann auch den Moment braucht, ich bin dran, was sollte ich nochmal sagen? Oder aber wir haben ja dann auch häufiger die Situation, dass wir dann beim ersten Mal merken, das war noch nicht on point.
Genau, das war noch nicht punchy genug. Dann machen wir das halt nochmal. Und das schneide ich dann am Anfang zusammen und das dauert eigentlich am längsten, würde ich sagen, bei der Folge. Bei den üblichen Review-Folgen müssen wir gar nicht so viel schneiden, ja, weil wir da nicht so viele Versprecher und sowas drin haben.
Wir schneiden auch nicht jeden kleinen Versprecher raus, sondern das ist ja authentisch, wenn man merkt, dass auch wir mal um Worte ringen oder uns verbabbeln und dann nochmal neu ansetzen müssen. Ja. Das ist ja nur normal.
So, und dann kommen die Soundeffekte dazu. Wir haben einen Zugang gekauft zu so einem Soundeffekte-Bibliothek. wo man online quasi in wirklich Hunderttausenden von Soundeffekten suchen kann. Und da kann man halt sagen, okay, ich brauche jetzt mal
eine knallende Peitsche für die Indiana Jones-Szene.
Genau, oder ich brauche einen Reißverschluss von einem Zelt. Ja?
Ja.
Und dann kann man das da finden und dann holt man sich das raus aus diesem Soundarchiv und kann das dann benutzen. Das heißt, alle Geräusche, die ihr hört, die sind alle aus einem Soundarchiv. Und teilweise bauen wir die noch ein bisschen um, verändern die ein bisschen in der Tonlage, sodass die halt passen. Und dann passt es schon ganz gut.
Ja, und manchmal brauchst du auch Soundschnipselchen, wenn du zum Beispiel Indiana Jones Vibes aufrufen möchtest.
Genau.
Die holst du dir ja auch aus einer Datenbank.
Ja, genau. Die hole ich dann auch daraus. Ja, das ist so der übliche Weg, wie wir so eine Folge hier machen. Wenn wir unterwegs sind, dann gibt es zwei verschiedene Arten, wie wir Ton aufnehmen. Wir haben einmal so Handmikrofone, ja, das sind so Interviewmikrofone. Das war auch so ein steiler Weg dahin, weil wir relativ viel Fehlkäufe da gemacht haben, bis wir wirklich was gefunden haben, was funktioniert. Wir hatten halt auch Mikrofone gekauft, die günstiger waren, ja, und da hat man halt, wenn man die in die Hand genommen hat, hat man jede Handbewegung gehört. Das heißt, jedes Mal, wenn man hier an dem Griff irgendwie so kurz irgendwie so runtergerutscht ist mit dem Daumen, während man das gehalten hat, hat man auf der Aufnahme halt so ein Dritt gehört. Ja,
ja, das war ganz furchtbar. Oder ja. Teilweise haben die dann auch wirklich nur das aufgenommen, was direkt reingesprochen wurde. Oder aber sie haben dann alles aufgenommen.
Genau.
Dann hast du irgendwelche Hintergrundgeräusche genauso laut gehabt wie das eigentliche Interview.
Ja.
Und das war schwieriger, steiniger Weg.
Und wir haben jetzt da zwei Sets von Mikrofonen, mit denen wir super zufrieden sind. Wir haben einmal so Handmikrofone für Interviews. Die benutzen wir zum Beispiel auch auf der Spiel oder auf der BerlinCon jetzt. Da kommen die mit. Und wir haben auch noch so Ansteckmikrofone, die wir einfach anstecken können, wenn wir zum Beispiel irgendwo hingehen auf ein Event und einfach die ganze Zeit was erzählen wollen. Also das haben wir auch schon mehrmals gemacht, als wir im Brettspiellager waren zum Beispiel. Da haben wir uns das dran gemacht und haben einfach, während wir da drinnen waren, mehr oder weniger geredet. Und dann hinterher haben wir das Ganze zusammengeschnitten.
Ja, wobei wir festgestellt haben, dass das wirklich eine mühselige Arbeit für dich ist, weil wir noch keinen zuverlässigen Weg gefunden haben, wie man markiert, dass jetzt gerade was Interessantes kommt.
Genau, das ist ein bisschen der Nachteil bei den Handmikrofonen. Die haben alle irgendwie keine wirkliche Möglichkeit, so Highlight-Marker zu setzen. Dass ich das hier jetzt auf meinem Mixer hier am Schreibtisch machen kann, wo ich sagen kann, okay, das war jetzt irgendwie cool, das brauchen wir. Oder hier fängt ein Interview an mit irgendjemandem und wir lassen es die ganze Zeit laufen. Das Schöne ist ja, diese Geräte können ja mittlerweile 14, 15 Stunden aufnehmen. Und man könnte die einfach die ganze Zeit laufen lassen, um nichts zu verpassen. Ja, und dann einfach Marker setzen, aber das geht leider nicht sinnvoll.
Ja, das andere ist dann halt mit den Markern, du musst dann immer dran denken, dass du in dem Fall dann ja den Marker meistens erst setzt, wenn das Spannende passiert ist.
Ja, aber da weiß ich ungefähr, wo es ist.
Ja, ja, aber dann hättest du zumindest eine Orientierung, aber da haben wir noch keine coole Technik für gefunden.
So, und dann, wenn die Folge fertig ist und die fertig geschnitten ist, dann exportieren wir die hier als MP3-File und dann laden wir die bei unserem Podcast-Hoster hoch und der verteilt die dann weiter an Spotify, Audible und alle anderen Hoster, die haben. Ja, das ist auch so ein Thema bei Podcasts, ist ein bisschen schwierig. Abrufzahlen sind eine komplizierte Angelegenheit bei Podcasts, weil es gibt halt die Abrufzahlen, die man direkt bekommt. Das heißt, wenn Leute sich direkt von unserem Podcast-Hoster die Folgen holen. Aber es gibt halt auch so Leute wie Audible beispielsweise oder auch Spotify. Spotify ist noch ganz okay, weil Spotify liefert ja auch Abrufzahlen. Aber andere Services holen die sich genau einmal bei dir. Wenn eine neue Folge kommt, tun die sich die quasi einmal runterladen und tun die dann auf ihren Service packen und erzählen dir aber auch nicht, wie viel Mal die angehört wurde. Das heißt, wenn man Abrufzahlen von Podcasts sind immer nur so geschätzte.
Ja.
Das ist nicht wie bei YouTube-Videos, wo man sagen kann, okay, ich sehe da, das wurde so und so viel tausendmal abgerufen. Mhm. Bei Podcasts ist immer so eine Schätzung, weil man weiß nie genau, wo der Podcast noch gelandet ist.
Und ja, es gab man hat diese vielen verschiedenen Kanäle, dann gibt es, wie du schon sagtest, diesen Trick, dass die nur einmal runterladen und dann nicht sagen, wie oft es denn dann bei denen gehört wurde. Und dann musst du das ja noch alles irgendwie zusammenmergen. Und es gibt ja zig Podcatcher, über die gehört werden kann. Sich da von allen eben die Zahlen holen, wäre verdammt aufwendig.
Gibt auch keine Zahlen teilweise.
Ja, ja.
Und also ich habe auch teilweise schon das Erlebnis gehabt, dass ich irgendwie sagte, oh, guck mal, hier gibt es einen Podcast-Service. Oh, wir sind da auch. Ja, mit Logo und allem drum dran. Ja, ist okay. Ja. Naja. Ja, das ist wie eine Folge Tabula Ludo entsteht. Ja? Das ist unser sogenannter Workflow, sag ich mal.
Ja, jetzt hast du es ein bisschen kurz erzählt. Du sagst, die Folge wird dann hochgeladen und in den Social Medias rausgespreadet. Aber das hat ja eben auch eben diesen Automatismus, dass eben der Post kommt mit dem Foto.
Genau.
Und Das ist in einem Shadow drin, das heißt, das passiert erstmal, also der Beitrag bei Instagram zum Beispiel wird automatisch zu einem festgelegten Termin ausgespielt. Das Einzige, was ich noch per Hand mache, ist die Story hinterher schicken. Deswegen kommt die manchmal sehr früh und manchmal sehr spät, je nachdem, wie ich gerade drauf bin. Und genau. Manchmal kommt da gar nicht.
Wir haben da noch ein bisschen an der Seitenlinie noch ein paar Automatisierungen, weil wir einfach nicht so richtig viel Lust haben, uns mit Instagram zu beschäftigen. Ich kriege auch immer irgendwie Haare auf den Zähnen, wenn ich mir Instagram benutzen muss, weil ich das total unmöglich finde von der UI. Ja, Jutta ist da vergiebiger sozusagen, die macht das dann.
Ja, das Problem bei mir ist halt immer, ich kann es halt nur begrenzt machen, weil ich halt erstmal, ich bin ja fest angestellt, ich muss ja erstmal meinen Job erledigen. Ja. Und dann muss ich gucken, wo und wann denn vielleicht ein bisschen Zeit für Instagram bleibt. Und im Moment, also so im letzten Jahr ist nicht so viel Zeit für Instagram übrig geblieben.
Gut. So, wenn ihr irgendwas noch wissen wollt, was wir noch nicht erzählt haben jetzt, und wenn ihr irgendwelche Details wissen wollt, dann lasst uns das doch in den Kommentaren wissen oder schickt uns eine Nachricht. Wir sind da, wir freuen uns, wenn wir darauf antworten können.
Ja.
Ansonsten, wir sind nächstes Wochenende, jetzt nicht das Wochenende, was jetzt gerade läuft, wenn ihr diese Folge hört, sondern das Wochenende darauf. Da sind wir in Berlin auf der Verleihung des Spiels des Jahres.
Also erst sind wir auf dem Tag der Brettspielkritik und danach auf der Verleihung des Spiels des Jahres.
Was zusammengehört, weil der Tag der Brettspielkritik wird vom Spiel des Jahres e.V. veranstaltet.
Natürlich.
Genau. Und da treffen sich ganz viele Podcaster, YouTuber und so weiter. Da treffen wir auch die
Brettspielkritiker der Welt sich da.
Genau. Zumindest der deutschen Welt. Ja. Und das ist immer sehr spannend, weil da gibt es dann halt Programme, wo man drüber reden kann, wie macht man dann vernünftige Rezensionen, wie funktionieren so Dramaturgie und sowas. Das ist wirklich nett gemacht. Mhm. Und da gibt es immer spannende Themen. Und dann ist halt am, ich glaube, Sonntagabend ist die Verleihung vom Spiel des Jahres. Da sind wir dann auch vor Ort. Diesmal werden wir keine Live-Aufnahme machen, weil das hat beim letzten Mal nicht so hundertprozentig gut geklappt.
Ja, wir haben auch festgestellt, dass es nicht so wirklich Sinn macht, da live aufzunehmen.
Das heißt, wir werden gucken, dass wir vielleicht ein paar Interviews aufnehmen und wir werden hinterher dann nochmal die Highlights im Audio-Zusammenschnitt haben.
Ja.
In der Folge in der Woche drauf. Wahrscheinlich am Mittwoch, dann gehe ich mal von aus. Machen wir keine Review-Folge, sondern eine
Spezialfolge. Ja, genau. Machen wir noch eine Spezialfolge.
Ja. Gut, ansonsten würde ich sagen.
Ja, ihr könnt natürlich schon mal Anregungen für Folge 400 in den Äther werfen.
Genau.
Manche Dinge müssen ja auch ein bisschen mehr vorbereitet werden als andere. Wenn ihr da irgendwelche coolen Ideen habt, dann lasst uns das wissen. Wenn es sich möglich machen lässt, werden wir alle Hebel in Bewegung setzen dafür.
Gut.
Und ansonsten wünschen wir euch eine wunderbare Zeit. Spielt was Schönes.
Und ich hoffe, es wird nicht so warm dieses Wochenende.
Ja, und tschüss, macht's gut.
Bis dann, ciao.